Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kickass Radio. Diesmal wieder eine Remote-Folge. Gegenüber sitzt mir heute in virtueller Form Philipp. Hi Philipp, grüß dich.
Hallo Jan, grüß dich. Hallo ins Office nach Heidelberg.
Wo bist du denn gerade?
Ich bin mit Laura und Rico im Engadin zum Trainingslager. Wir sind, ja, ich kann, glaube ich, wirklich sagen, in der letzten Vorbereitung jetzt hier für die Saison. Und ja, ist alles noch so ein bisschen auf Entwicklung getrimmt und noch nicht auf mega, mega Shape auf Ausbau. Aber ich bin sehr froh, mit den beiden hier in der Höhe zu sein. Wir genießen hier die Ruhe des Aprils. Das ist, wir haben ein Riesenglück. In dem Fall spielt uns der Klimawandel in die Karten. Hier ist es im April schon ganz schön warm in den Bergen. Und das ist für uns, für die Athleten natürlich super, weil die schon draußen Radfahren können, viele der Läufe draußen machen können, auf der Bahn schon in kurzer Hose hier oben laufen. Super cool.
Das ist natürlich, stelle ich mir schön vor. Ich sehe natürlich jetzt auch ab und an Bilder von euch drüben. Das sieht schon alles sehr nach Idealbedingungen aus.
Ja, also es ist morgens schon noch kalt, also es friert durchaus mal nachts, ja, aber und hier und da gibt es auch noch so ein paar Loipenreste, wenn man durch den Wald stolpert, aber ansonsten ist das ja wirklich toll und ganz, ganz, ganz ruhig auf den Straßen. Zum Beispiel kannst du jetzt wirklich mit dem Zeitfahrrad fahren, die Baustellen des Sommers auf den Pässen sind noch nicht da und andererseits ist der Winter noch nicht ganz so verzogen, das heißt, ja klar, wir gehen natürlich dann einfach morgens schwimmen und dann ist der Tag so weit erwacht und warm, dass die Athleten wirklich raus können.
Hört sich gut an. Auch hier in Heidelberg natürlich aktuell Top-Bedingungen, wie an den meisten Orten wahrscheinlich auch, dass es gerade einfach ja, der Frühling sich von seiner besten Seite zeigt. Für heute haben wir jetzt ein Thema uns rausgesucht, was wir von vielen Menschen da draußen auch im Feedback jetzt erhalten haben, dass es cool wäre, auch mal einen Einblick zu kriegen von unserer Seite in das Thema Krafttraining im Ausdauersport. Und das Thema Krafttraining im Ausdauersport ist ja jetzt, wenn wir da beide jetzt dran denken, ist erstmal, das ist unfassbar breit gefasst. So dieser Begriff Krafttraining an sich, da fallen ganz viele Dinge rein und erfüllt sich ja auch gerade in, ja, wenn man so in die sozialen Medien schaut oder sich auch generell so ein bisschen informiert einfach, das Thema Longevity eine Rolle spielt, gesund altern, ganz lange gesund unterwegs sein, gesunde Bewegungen möglichst lange in einem Leben durchführen, dann fällt auch immer wieder das Thema Krafttraining mit dazu. Und das heißt, das ist jetzt auch so ein bisschen natürlich eine Folge für die ganzen Menschen da draußen, die sich das Thema gewünscht haben. Das wird uns da jetzt auch nochmal heute die Zeit nehmen, darüber sprechen. Ich glaube, wir dürfen auf jeden Fall als erstes gleich mal definieren, dass es ja ganz unterschiedliche Teilbereiche auch vom Krafttraining gibt. Aber jetzt habe ich schon ein kurzes Intro gemacht. Jetzt lasse ich dich mal weiter an dem Intro mitwirken und dann schauen wir uns gleich mal an, wie wir uns da durchhangeln.
Ja, ich glaube, das ganz wichtig zu sagen ist, dass wir mit, also einerseits einen theoretischen Teil dazu haben und andererseits das, was praktisch gemacht wird. Du hast es schon gesagt, Longevity fällt mir tatsächlich manchmal immer schwer, was da alles drunter gefasst wird unter den Begriff. Ich glaube allgemein, das Thema Gesundheit, die Gesundheit sehr weit vorne anzustellen und zu überlegen, was macht Freude? Was erhält gesund? Was ist gesundes Sporttreiben? Und da kommt man, glaube ich, sehr weit zum Kern des Themas. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch die Frage, für wann ist Krafttraining für Peak Performance unter Umständen im Ausdauersport schädlich? Und lass uns mal schauen, ob wir so ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ich glaube, das ist ganz häufig das, dass ganz viele unterschiedliche Definitionen herumschwirren. Dann gibt es ganz unterschiedliche Praktiken bei der Sache und ja, da können wir vielleicht mal gemeinsam ein bisschen reinspringen.
Cool, ja. Ich glaube, wir können wahrscheinlich am besten direkt mal anfangen, wenn wir uns überlegen, dass Krafttraining nicht direkt das ist, was ganz viele jetzt im Kopf haben, dass man in die Muckibude geht und auf Muskelwachstum trainiert und möglichst viele Wiederholungen absolviert, die zum Muskelversagen führen, sondern dass da eine deutlich feinere Unterteilung da ist. Weil ich glaube, das ist für viele Menschen da draußen auch der erste Gedanke, den man an Krafttraining hat, ist ganz viel Muskelwachstum, ganz viel Massenzunahme dadurch.
Ja, also ich glaube, da ist natürlich eine Bodybuilding-Vorprägung oder natürlich auch gerade bei jungen Herren gerade ein ordentlicher Trend, dass der Bizeps entsprechenden Umfang haben muss. Und vielleicht können wir da mal mit auseinandernehmen, dass wir natürlich im Ausdauersport primär erstmal drauf schauen, dass wir eine funktionale Athletik haben, ja. Und dabei geht es in meinen Augen erstmal wirklich darum, dass der Rumpf so stabil wie möglich und so stabil wie nötig vor allen Dingen ist, um das zu machen, was man da machen möchte, nämlich beispielsweise schnell rennen, schnell schwimmen, schnell Radfahren. Und dass dass der Rumpf die Extremitäten unter Kontrolle hat, was die machen, ja, dass eine Beinachse gehalten werden kann, dass da keine Scherbewegungen sind, dass er als Stoßdämpfer funktioniert, dass die Wirbelsäule in ihre Funktion kommt, oder dass der Rumpf wirklich in der Ausrichtung ist, ja. Und ich glaube, da bekommt Krafttraining eine ganz, oder Athletiktraining dann eine ganz spezielle Bedeutung. Und dann haben wir natürlich im Augenblick einen, nennen wir es mal, westlichen Lifestyle, bei dem wir leider relativ viel sitzen. Wir beide sitzen jetzt auch gerade, aber
Ja, richtig.
wahrscheinlich viele Menschen irgendwo zwischen 6 und 8 Stunden am Tag in irgendeiner Form Tätigkeiten im Sitzen vorm Rechner absolvieren. Und dass das natürlich auch zu gewissen Folgen, also ich habe irgendwie, jemand hat mal den Spruch, glaube ich, geprägt, Sitzen ist das neue Rauchen. Dass das, also Sitzen genauso ungesund sei wie das Rauchen von Zigaretten. Das ist natürlich eine steile These, aber ganz falsch ist sie natürlich auch nicht, denn das hat vielfältige Folgen, nämlich dass der Kreislauf runterfährt und dass aber vor allen Dingen auch ein gewisses athletisches Muster sich ausprägt. Die meisten kennen es, relativ schwache hintere Kette, also Abbau der Gesäßmuskulatur oder Degeneration der ischiokoralen Muskulatur, der Rückenmuskulatur. Dafür dann, viele kennen es, man kennt es als Smartphone-Hals, also das Vorspringen des Kindes, wenn man lange in den Bildschirm schaut, kenne ich selber von mir, dass ich mir meine Haltung damit
Doch, ja.
versaue. Gerade wenn ich nur mit einem kleinen Laptop, ich bin lange mit so einem Netbook gereist, ja, und habe mir jetzt inzwischen auch wieder einen größeren Laptop-Bildschirm zugelegt, damit ich eben nicht wie so Gollum vor meinem kleinen Rechner im Hotelzimmer sitze, und dann doch relativ lange Zeiten davor verbringe. Und da entspringt es jetzt, glaube ich, und und jetzt müssen wir, glaube ich, genau schauen, was ist ein gesunderhaltendes Krafttraining, was ist ein Athletiktraining, das dir hilft, eine bessere Leistung zu bringen oder auch gesund laufen zu können, gesund Radfahren zu können, gesund schwimmen zu können, damit weiterzugehen und dann vielleicht die Frage aufzumachen, ja, was muss denn jetzt zum Beispiel eine Laura Philipp an Athletiktraining absolvieren, um auf höchstem Level Krafttraining, also Ausdauersport, absolvieren, und welche Rolle spielt da drin das Athletiktraining?
Ja, ich glaube
Damit habe
gerade
ich drei,
dieser,
drei, drei Big Points.
ja, absolut. Und ich glaube gerade der, auch der, du hast es gerade eben schon angesprochen, im Profibereich jetzt für Laura, was spielt da eine Rolle? Gerade auch wenn man so viel trainiert dann im Verlauf einer Woche und dann der Abgleich mit dem, dass Menschen eine sehr sitzende Tätigkeit haben, ist natürlich spannend, auch für viele jetzt da draußen, die zuhören, denke ich.
Ja, also bei Laura oder allgemein bei Profiathleten ziele ich darauf hin, dass ich eine bestmögliche Bewegungsausführung habe. Und damit wird Krafttraining oder Athletiktraining zu einem Vehikel. Das heißt, ich versuche zum Beispiel eine ausbalancierte Hüfte zu haben oder einen ausbalancierten Rücken. Und gewisse Bewegungen, das kann ich jetzt, glaube ich, es gibt eine Sportart, die ganz plastisch sich vorstellbar macht, die Zeitfahrposition. Ja, das ist die nächste sitzende Position, bei der gerade mit einer, also ihr kennt es, das heißt, die Sattelspitze wird nah an die Tretlagermitte, manchmal sogar davor geschoben. Ja? Also wenn das Lot von der Sattelspitze fällt, und die Sattelspitze quasi auf Höhe des Tretlagers oder gar davor ist, dann geht die Kraftverteilung beim Treten auch weg von der hinteren Kette hin zum Vastus medialis. Also Vastus medialis ist der Muskel auf der Knieinnenseite. Ja? Oder dann ist ein Teil des Quadrizeps. Und nur damit habe ich prominenter die Vorderseite des Oberschenkels und nicht mehr die Rückseite, was wieder darum führt zu einer Imbalance im Treten. Ja? Und wenn man das nur lang genug macht, und klar, Triathleten machen Dinge sehr regelmäßig und sehr lang, ja, oder Radfahrer allgemein. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich halt wie so ein ganz langsames Einschlafen der hinteren Kette habe, zusätzlich noch den westlichen Lifestyle mit dem vielen Sitzen im Hobbybereich, sag ich mal, wenn jemand ganz normal arbeitet. Und dann habe ich irgendwann eine Disbalance zwischen vorderer und hinterer Kette. So. Und das führt dazu, dass natürlich der Körper auch nicht optimal die Power rausbringen kann, die vielleicht ein Herz-Kreislauf-System bereitstellen würde. So. Dann erkennst du schon, dann kommt im Prinzip das Ziel, ja, dass ich eine optimale Bewegungsausführung haben kann. Und gerade beim Zeitverrat, da ist es einerseits Aerodynamik meets Ergonomie meets Bewegungsausführung. Und natürlich kommt dann ganz, ganz viel dazu, ja. Und dann brauche ich eine gewisse Stabilität in meinem Rumpf, um diese Kraft eben überhaupt aufs Pedal zu bringen. Das ist sicherlich noch der Radsport, der schonendste Sport, weil ich pro Pedalumdrehung, weil wir 200 Watt, ich weiß gar nicht genau, wie viel Newtonmeter es sind, aber es sind wahrscheinlich nicht mal 15 Kilo, die ich da pro Pedalumdrehung nach unten bringe, kommt auf die Trittfrequenz an. Aber das ist minimal und es ist nicht im Bereich der Kraft, ja. Aber ich brauche eine Stabilität, eine Athletik, um mich darauf zu halten. Das gleiche gilt fürs Laufen. Ich möchte jetzt in dem Fall schon viel, viel höhere Kräfte, nämlich ein Vielfaches meines Körpergewichts, immer wieder auffangen und abgeben. Ja, Stöße aufnehmen und reaktiv wieder abgeben. Und je leichter mir das fällt und je besser ich meinen Körperschwerpunkt treffe, so, aber dazu muss die Muskulatur es auch fangen können. Ja. Und auch da wieder vordere Kette, hintere Kette, die im Zusammenspiel mit einer balancierten Hüfte, Po, unterer Rücken, unterer Bauch, die es zusammen aufnehmen, abgeben müssen. Und diese Strukturen kann man schulen, stärken und dann natürlich auch ein Bewegungsmuster wieder überführen. Und dann sind wir bei einem Krafttraining. Wir waren jetzt bei Laura, was ganz klar Richtung Bewegungsmustern, und das kann man als, wir haben es bei Kickers als Kickers Athletics definiert, wo wir immer wieder von einer Gangmusterschulung ausgehen. Also dahinter liegt die Theorie des PNF oder des Functional Pattern Modells, ja. Das heißt, wir schauen uns Gangmuster an und bauen daraus athletische Übungen. Und dabei ist es immer wieder der aufrechte menschliche Gang, der das Zielmuster ist, was wir stärken wollen. Und je besser ich da drin bin, und das ist eigentlich auch ganz cool, wenn ich innerhalb dieser Ketten trainiere ich auch automatisch immer an diese, ich nenne es immer Bottleneck, ja. Das heißt, an der Stelle, an der ich gerade am schwächsten bin. Also wenn ich in der vollen Kette arbeite und dummerweise gerade die Wade das schwächste Glied ist und nicht der Hamstring, dann bin ich aber genau dort und kann das eben nur, und die gibt auch die Anzahl der Wiederholungen dann tatsächlich vor. Ich weiß, es ist ein Tacken komplexes, aber das ist halt dann die volle Integration von der Kette in ein Krafttraining, ja. Und wenn man dazu vielleicht dann singulär den Gesäß stärken möchte und so weiter, kann man dann natürlich Übungen isolieren. Aber je komplexer trainiert wird, umso schöner ist das Ganze, weil ich natürlich dann eine vollständige Athletik dabei.
Das heißt, auch wenn wir uns ja jetzt überlegen für einen Ausdauersport und wie das Krafttraining dann speziell im Ausdauersport angepasst aussehen darf, sprechen wir ja über eine Kombination von sowohl einem Stärken der Muskulatur als überhaupt erstmal einem Treffen der Muskulatur. Gerade für die Menschen jetzt mit einem eher, wir haben es gesagt, westlicheren Alltag und viel Sitzen und so ein bisschen eingeschlafener Muskulatur, die vielleicht auch einfach lange nicht mehr genutzt wird und man so ein bisschen verlernt, sie zu nutzen. Dass man erstmal wieder erlernt, sie auch überhaupt zu treffen.
Ja, tatsächlich. Natürlich ist das Ansteuern das allererste, was da ist. Das Ansteuern, also erst das singuläre Ansteuern, dann das Ansteuern in der Kette und dann auch das Integrieren in Bewegungsmuster. Und ich glaube halt, das ist aber eine Sache, die sich gegenseitig bedingt. Habe ich bessere Bewegungsmuster, nutze ich mehr von meiner aktiven Muskulatur und so weiter, komme ich damit weiter, ja. Diesen Kreislauf ist natürlich so Spiralen, die sich immer übereinander legen und immer nach oben entwickeln, wenn ich das gut mache. Also deswegen gehen wir ja auch ganz klar über die Education, dann über die, also in der wir eine Bewegungsmuster-Schulung fürs Laufen machen, ja. Also Schulung, wir nennen es Education, weil wir nicht schulen wollen, weil wir erfahren wollen da drin, ja. Dann dazu das Angebot der Athletik, die genau darauf passt, die innerhalb diese Musters ist wie so ein System-Complete, den ich da anstrebe. Und das sowohl auch über alle Sportarten hinweg, ja. Und das braucht Zeit und das immer wieder zu pflegen, ja. Und vielleicht, wir haben es jetzt gesehen beim London-Marathon. Ich glaube, ich Kai Pflaum, ein super cooles Beispiel. Der hat sich da zusätzlich noch mit einem Osteopathen, Physiotherapeuten eng zusammengetan, weil du natürlich das Ganze ansteuern kannst und es super cool ist, aber wenn dann eben halt auch mal Sachen gelöst werden oder auch der Körper in die Lage versetzt wird. Also das heißt dann auch noch, wenn du es dann weiterspinnst, nämlich Bewegungsmusterschulung, entsprechende Pattern-Schulung dazu, dann wieder das Ganze mit einer Therapie begleiten, ja, und immer wieder, das ist wie so ein Kreislauf, den man da übereinander setzen kann, um dann so eine Art System-Complete zu kriegen. Und aber vielleicht, wenn man da drin ist, glaube ich, ist wirklich more perfect reps, also gute Bewegungsausführung, eine wichtige Grundlage, und dann die zweite Sache, die Krafttraining. Das, sagen wir mal, der Therapeut ist ein nettes Add-on und einfach nicht für jeden leistbar. Aber mit den ersten zwei Sachen kann man eben schon richtig die Big Points machen.
Ja, gerade dieses Thema Bewegungsqualität ganz, ganz, ganz hoch anzusetzen, weil ja auch jetzt gerade wir sind im Ausdauersport. Natürlich ist am Ende das Ziel die Leistungssteigerung oder eine Leistung X für einen Wettkampf und nicht die Maximierung des Gewichts beim Bizeps-Curl.
Das ist vollkommen richtig und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen platt gewesen von mir am Anfang mit dem Bizeps-Curl. Aber was natürlich schon der Fall ist, seitdem ich jetzt als Trainer arbeite, habe ich schon noch erlebt, dass Krafttraining im Ausdauersport wie so eine, also Es war eine Zeit lang sehr hochgehängt, auch zum Beispiel das Krafttraining der Extremitäten, wo ich heute eine ganz klar dezidiert andere Meinung habe, weil es mir am Ende die Bildung hochschiebt. Ja, also was ich, ist ein Effekt, den ich eigentlich egal wie nicht haben möchte. Ja, und wenn ich echtes funktionelles Hypertrophie-Krafttraining beispielsweise mache, ja, wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, wenn ich in eine Saison mit Athleten reinlaufe, aber das Krafttraining, was die Ansteuerung des Rumpfes sicherstellt, eine aktivierende Funktion, eine athletikstärkende Funktion, eine ausgleichende Funktion hat, das lasse ich Athleten durch, also Profiathleten durchaus zweimal pro Woche durchführen. Und manchmal, wenn ich sehe, da ist ein Defizit, auch dreimal pro Woche oder bis hin zu so Mikroeinheiten, wo es darum geht, so zwischen 10 und 15 Minuten am Tagesanfang oder vor der jeweiligen Einheit Muskulatur zu primen, die ich gerne in diese Einheiten unbedingt angesteuert haben möchte. Also zum Beispiel wird ein Trackset natürlich viel, viel, viel besser, wenn wir über mehr bessere Wiederholungen sprechen. Wenn ich vorneweg es nochmal geschafft habe, meinem Gluteus gezeigt, hey, da steuerst du richtig schön an oder auch die Hamstrings dabei gut reingebracht habe. Und da geht es eben um dieses, was wir gesagt haben, das Fühlen da drin in das Ansteuern zu kommen. Das könnte zum Beispiel so ein mini-athletisches Warm-up sein. Dann vielleicht noch eine kleine Mobilisation, dass wirklich auch die Brustwirbelsäule und die Schultern in der richtigen Position sind. Und ich gehe dann zum Beispiel, laufe mich barfuß ein, dann habe ich voll meine Stoßdämpfer da und nach 5 Minuten barfuß einlaufen gehe ich dann. Und das ist Krafttrainingsintegration in Ausdauersporttraining, ja, was aber nicht auf der Beinpresse stattfindet, um das ganz plakativ zu sagen. Das war halt eben auch teilweise so eine Sache, dass man, sage ich mal, das als Limiter erfahren hat, dass man gesagt hat, hey, die Kraft, aber wenn man sich da insbesondere auf dem Rad die Werte anschaut, kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass das absolute Primat da auf dem Ausdauertraining liegt und auf der Bewegungsausführung und dass diese Bewegungsausführung über unterschiedliche Sachen geschult werden kann. Und da ist eben natürlich diese Pattern-Schulung, ja, ein cooler Weg.
Du hast jetzt schon viele coole Punkte auch angesprochen, die wir gleich nochmal sprechen dürfen. Du hast jetzt eben von Bildung gesprochen. Ich glaube, das dürfen wir gleich nochmal runterbrechen, auch für viele da draußen, welchen Einfluss das dann auch auf metabolischer Sicht hat, das Krafttraining. Und gerade du hast jetzt auch angesprochen, in eine Saison reingehen und dann ein Krafttraining, je nachdem, über welchen Athlet, welche Athletin wir sprechen, ist das eher mit Vorsicht zu betrachten. Oder eben weniger mit Vorsicht zu betrachten, nämlich ganz daran ausgerichtet. Wir machen uns ja oft auch Gedanken, hey, wo liegen die Potenziale von einem Athlet, von einer Athletin gerade? Und ganz elementar dafür herauszufinden, wo die Potenziale liegen, ist ja dann auch zu schauen, wo steht jemand gerade? Wie sieht aktuell eine VO2 zum Beispiel aus und eine Laktatbildungsrate? Und vor allen Dingen dann die Kombination aus beidem.
Genau, und da ist ja ganz häufig auch so, dass man, glaube ich, fragen darf, was ist für eine Ausdauersportbiografie da vorhanden? Ja. Und du sprichst ein spannendes Thema an, was jetzt nicht kein reines Krafttraining ist, aber eben zu sagen, ja, hey, kommt derjenige schon bereits mit einer hohen Sauerstoffaufnahme oder wollen wir die Schritt für Schritt eben, also die Energy Expenditure eigentlich nach oben drehen. Da kann dann durchaus auch im Winter ein richtig amtliches Krafttraining sinnvoll sein oder das Hochsetzen der Muskelmasse. Natürlich ein super wichtiges Thema sein, wenn die Magermasse nicht hoch genug ist, ja, dann macht das natürlich Sinn, damit zu arbeiten. Aber das darf man eben, glaube ich, sehr individuell rausschälen. Aber ich würde mich dazu versteigen, dass das Athletiktraining, was ich gerade beschrieben habe, ein absolut wichtiger Faktor für jeden, der im Ausdauersport erfolgreich sein will. Das ist so eine Art Körperpflege. Zweimal pro Woche gehört die eigentlich ins Programm und auch diese Mikro-Warm-up-Sachen halte ich zumindest für die Ü30er für Pflicht.
Ich als U30er kann definitiv sagen, es hat auch für unter 30 einen massiven Mehrwert, je länger man Zeit auch in seinem Leben schon sitzend oder stehend verbracht hat, weil ich glaube, das ist immer auch eine Sache, die merkt man dann leider erst Schritt für Schritt, wenn schon eine gewisse Degeneration, ein gewisser Prozess passiert ist und man dann erst so wirklich die Effekte davon merkt, weil wir ja auch, das ist eben schon angesprochen, wir sind sehr gut zuerst darin zu kompensieren und können diese Kompensation dann erstmal auch ohne Leistungseinbußen oder vielleicht auch ohne Veränderung eines Körpergefühls bei der Aktivität durchhalten. Irgendwann kommt aber der Moment, wo es dann wirklich stark shiftet. Und dann brauchen wir natürlich auch, weil wir lange Zeit daran gearbeitet haben, dahin zu kommen, dass es so ein bisschen degeneriert, wieder einen Moment, um da rauszukommen.
Ja, das ist natürlich, also ich glaube, das ist eine ganz tolle Funktion des Körpers, dass er kompensieren kann. Ja, also das heißt, dass andere Muster etwas übernehmen können. Aber ja, du sagst was ganz Wichtiges. Häufig sieht man das schon sehr, sehr früh. Wenn jemand auf einem normalen Roadbike sehr, sehr weit vorne sitzt, dann ist wahrscheinlich an der hinteren Kette irgendwas faul, ja. Dann, wenn jemand beim Laufen nicht in eine Hüftstreckung kommt, warum auch immer, wahrscheinlich ist da irgendwas nicht ganz so stark. Und etc. So lässt sich das, glaube ich, sehr, wenn jemand beim Schwimmen im Hohlkreuz, also ich finde zum Beispiel im Wasser ist die Ansteuerung zum Beispiel des Beckens gar nicht, wirklich gar nicht einfach. Und dann hängt man ganz schnell im Hohlkreuz. Und gerade wenn man noch einen Pullkick zwischen den Beinen hat, geht das auch ganz, ganz easy. Und dass man im Prinzip wie das Schambein nicht aufrollen kann, um wirklich die Wasserlage dabei zu halten. Und wir gehen ja da auch immer wieder drüber und sagen, hey, der Kopf regiert das nach unten weg, sowohl beim Schwimmen als auch beim Laufen, in Teilen auch beim Radfahren. Ja, da hat es noch ein paar andere Hebel. Aber dass das in diese Bewegungsmuster reingeht und dass man da weitergeht. Ja, und jetzt, glaube ich, können wir ganz viel durchdefinieren, was da sinnvoll ist. Ich glaube, zunehmendes Alter ist für Krafttraining auch ganz, ganz, ganz
Ja,
wichtiger
das ist
Teil, weil
auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe vor unserem Gespräch, ist heute unbedingt mal darauf einzugehen, Krafttraining in unterschiedlichem Alter und auch Unterschiede im Krafttraining für Männer und Frauen, weil auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und ich glaube, auf eine Sache, auf die können wir uns direkt schon mal einigen, jetzt auch aus dem ersten Teil des Gesprächs, ganz wichtig für alle da draußen, du hast es eben schon gesagt, ein grundsätzliches Athletiktraining wirklich zur Stärkung dieser Functional Patterns ist natürlich ganzjährlich absolut sinnvoll, nur zu empfehlen und bringt euch da draußen wirklich so dahin, dass ihr die Sportarten, die ihr gerne macht, sei das Laufen, Radfahren oder Schwimmen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Woche für Woche ausüben könnt, ohne dass ihr Überlastungserscheinungen oder Schmerzerscheinungen realistisch bekommt. Und
Ja,
dann
das
der
ist die
nächste.
Grundlage, dass die Stoßdämpfer
Genau.
funktionieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch für jeden, der am Ende, sage ich mal, ein Hypertrophietraining machen will, ein Maximalkrafttraining oder ähnliches, der muss halt seine Extremitäten unter Kontrolle kriegen. Und das geht nur über einen starken Rumpf. Und damit auch Grundvoraussetzung für die Durchführung eines Squats, beispielsweise mit mehr Gewicht, ja, ist natürlich erstmal die Sache, dass ich das überhaupt eine solche Last stabilisieren kann, weil sonst scheppert es im Gebälk, ja. Also dann kann es die Muskulatur nicht mehr halten, dann kann man es vielleicht noch, wie du sagst, Meister der Kompensation, der Mensch. Aber dann ist es ganz schnell, dass halt eben eine Wirbelsäule über dem Range of Motion oder eben falsch komprimiert wird. Und das ist total spannend.
Genau, und dann dieses Thema wirklich noch zu sagen, Krafttraining darf dann auch mit höheren Lasten individuell sein, von Athlet zu Athletin unterschiedlich und zu unterschiedlichen Saisonzeitpunkten natürlich auch ganz anders aussehen. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, wenn du jetzt zurückdenkst an die Winterperiode im Training mit Laura und mit Rico zum Beispiel und dann mal vielleicht sagen könntest, mal relativ grob, was so die ersten Gedanken dann noch sind, die du ans Krafttraining bei beiden, wenn du unterschiedlich vorgehst, dabei hast.
Ganz fair, bei den Top-Athleten läuft es ganzjährig durch. Ich mache manchmal Highlights, wenn ich Sorge habe, dass irgendetwas nicht ganz so gut funktioniert. Aber die machen ein Athletiktraining, ganz klar. Wir gehen hin und schulen Schwachstellen. Also genau die gleichen Themen: Sitzen, Smartphone-Thematik und so weiter. Also das heißt ganz gezielt zum Beispiel die Diagonalen sauber rausarbeiten, dann die Stabilität der Sprunggelenke mit rausarbeiten. Ganz, ganz klar Core im Sinne von Bauchübungen, Ansteuerung in den Einbeinpositionen, Split-Squats, ähnliche Themen und das Ganze dann eben natürlich in diese Functional Pattern zu integrieren oder Kickers Athletics, dass wir genau da reinkommen und das ist mir bei denen ganz wichtig. Und sonst haben die bei mir jetzt gar kein Krafttraining gemacht. Also Krafttraining, also im Sinne von, dass wir zum Beispiel Quadrizeps da in irgendeiner Form trainiert haben dabei. Das habe ich jetzt da gar nicht durchgeführt. Ich habe das in der Vergangenheit durchaus auch durchgeführt. Also beispielsweise war Laura zum Beginn ihrer Karriere einen Tacken zu leicht. Wir hatten da über so eine DEXA-Untersuchung, also so eine Schwachröntgenstrahluntersuchung, gibt es in Deutschland eigentlich fast nur zur Knochendichte-Messung und der Osteoporose-Diagnostik. Aber wird international als Goldstandard für die Body Composition verwendet. Da wird eben international gibt es kaum Biermessung, sondern da ist fast viel, viel DEXA unterwegs. Und da konnten wir eben auch ganz klar zeigen, dass Laura im Vergleich zu sehr guten Radfahrerinnen durchaus ein bisschen wenig Muskelmasse an den Oberschenkeln hatte. Und das haben wir natürlich dann dadurch gezieltes Training ausgeglichen und haben dann eben versucht, da 1, 2 Kilo draufzupacken bei ihr an Magermasse in der unteren Extremität. Ja.
Was ist denn, wenn du jetzt beschreiben müsstest, der Grund dafür? Es gibt natürlich auch, wir haben jetzt schon über super viele Potenziale vom Krafttraining gesprochen, aber natürlich auch Dinge wie zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Regenerationszeit anschauen nach einem Maximalkrafttraining, ist sie ja mit Sicherheit anders als die Regenerationszeit, oder wir wissen das jetzt beide, dass sie anders ist als nach einem Athletiktraining. Das spielt ja auch gerade eine Rolle, je mehr Zeit unter der Woche mit den Ausdauersportarten verbracht wird.
Das ist klar. Und dann muss man eben fragen, was, also wenn du wieder in diesem Flaschenhalsprinzip sein willst, also was ist gerade der leistungslimitierende Faktor? Und den wirklich zu isolieren oder die leistungsbestimmenden Faktoren und die dann auf Priorität 1, 2, 3 zu setzen und danach wirklich einen Trainingsplan daraus zu bauen, ja. Und nicht bei Priorität 4, 5, 6 anzufangen, sondern wirklich die Prioritäten zum richtigen Saisonzeitpunkt auch richtig anzusteuern. So, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Phase habe, in der ich nur mit aerobem Ausdauertraining vielleicht erstmal so dahin plätschere, dann kann ich mir schon auch durchaus vorstellen, dass es gar nicht schlecht ist, ein Krafttraining einzubauen. Unter Umständen auch ein Maximalkrafttraining und ein, nenne ich es mal, Zirkeltraining, wo ich tatsächlich auch eine Herz-Kreislauf-Belastung mit drin habe, habe ich damit keine Schwierigkeiten, weil ich dann einen Athleten damit sehr gut durch eine Winterperiode bringen kann und auch so ein Zirkeltraining beispielsweise durchaus einen tollen Abtrag also Sauerstoffaufnahme haben kann oder als sehr intensiver Reiz gesetzt werden kann. Und ich kann dann eben bei 0 Grad oder bei minus 2 Grad trotzdem mit dem Fahrrad meine Grundlageneinheit draußen absolvieren. Ich glaube, da sind die Wege unbegrenzt bei den Sachen. Aber ich sehe das im Top-Ausdauersportbereich Kraft nicht als leistungslimitierenden Faktor. Vielleicht machen wir es damit rund, ja. Und da wird die Me oder da wird mein ist meine Meinung aber eben durchaus anders, wenn es jetzt zum Beispiel zu Athleten geht, die nicht so viel Sport in der Biografie gemacht haben, oder Athleten mit weniger Muskelmasse oder Frauen können auch zum Beispiel sehr von Krafttraining in der ersten Zyklushälfte profitieren oder Frauen gerade perimenopausal oder postmenopausal können auch extrem in der Hormonbildung von Krafttraining profitieren und da sollte es auch tatsächlich, wenn man der Literatur da glauben schenken darf, ein sehr intensiver Krafttrainingsreiz sein. Genau, der dann mit ins Training Einfluss finden sollte. Und darf man eben dann beispielsweise mit Trainingsbelastung größer der Zone 2, also alles, was Zone 3 und aufwärts ist, explizit vorsichtig sein. Oder man kann sogar diese Reize tatsächlich über Krafttraining sehr gut für einen Wettkampf herbeiholen, aber will die eigentlich im Alltagstraining gar nicht so sehr haben, sondern dann eben wirklich ganz klarer Reiz aerob oder hochintensiv über Kraft zu gehen. Das wäre so ein ganz schönes Beispiel, dass man da ganz viel Power holen kann, ne?
Du hast es auch ein Thema angesprochen hinsichtlich hormoneller Expression durch Krafttraining. Und natürlich, das Schöne ist jetzt heute Abend, für alle, die es da draußen die Folge hören, es wird natürlich nicht an dem Tag ausgestrahlt, an dem wir es jetzt aufnehmen, aber heute Abend machen wir bei uns für unsere Trainingkunden ein Special-Webinar zum Thema Trainingsalter, generell Umgang mit Ausdauersport und Kraftsport im Alter oder in unterschiedlichen Altersgruppen. Da ist natürlich auch ganz spannend dann der Unterschied, wenn wir jetzt wissen, dass natürlich man spricht immer von einem genetischen Maximum und sagt dann, die hormonelle Expression ist, je nachdem welcher Literatur man dann wirklich jetzt Glauben schenkt, im Regelfall ist es zwischen 20 bis 30 Jahren, die Altersspanne. Dann häufiger findet man eher zwischen 25 und 30 Jahren. Irgendwo in diesem Bereich geht man davon aus, dass die hormonelle Expression für uns Menschen den Maximalstand erreicht hat. Und dann stellt sich immer unmittelbar die Frage, hey, danach werde ich nur noch langsamer. Ganz so leicht ist es zum Glück nicht. Und das passiert auch nicht. Aber natürlich können wir gerade im Nachgang dann das ist jetzt schon eingangs auch gesagt, Ü30, ganz anders umgehen mit dem Krafttraining, um es eben auch als ja, als praktisch zusätzliche Variante zu nutzen, die hormonelle Expression zu verstärken.
Klar, kannst du natürlich als Booster nehmen. Und da gibt es ja auch hunderte von Spielarten. Wir haben jetzt gerade gesagt, Maxkraft, wir haben funktionelle Hypertrophie. Ich würde aber auch das Athletiktraining da gar nicht ganz ausnehmen, wenn du wirklich nur ein Rumpftraining hast und vor allen Dingen auch die komplexen Übungen. Ich finde die durch, also zum, ich habe da zu wenig Belege wahrscheinlich, weil ich nicht die ganze, weil du dann nicht die ganz großen Muskelgruppen isoliert bewegst. Und das ist natürlich auch wieder so ein Thema, wie ist so eine Case Study in dem Fall durchgeführt. Aber ich bin beispielsweise schon fest davon überzeugt, dass wenn du über Ausfallschritte oder da eine intensive Dreiviertelstunde, Stunde im Kraftraum gearbeitet hast, dass du das durchaus auch haben kannst. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich gerade die Kurve kriege mit den Sachen, die ich sagen wollte. Und was du sagst, also du hast durch das, also du zielst da drauf ab, dass du die Hormone im Prinzip boostest dabei, ja. Und das ist ganz klar, und das siehst du zum Beispiel bei jungen männlichen Athleten, wenn du da ein Krafttraining reingibst, wirst du, und die das gleichzeitig auch noch anständig fuelen, also im Sinne von, die haben wirklich Kohlenhydrat und Eiweiße sofort danach zur Verfügung, kannst du zuschauen, wie das Muskelmassenwachstum hochgeht, gerade dann bei jungen Männern, also ich sage jetzt mal zwischen 16 und 35, ist das eben tatsächlich wirklich dann Klick und dann hast du einen Muskelmassenzuwachs, der sehr, sehr schnell geht, wohingegen andere da deutlich mehr arbeiten müssen, dass das wirklich der Fall ist.
Du hast jetzt auch vorhin angesprochen, jetzt haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, über hormonelle Expression, die sich dann natürlich auch ändern mit zunehmendem Alter, die ein Faktor sein kann, warum das Krafttraining dann später nochmal ja gerade mehr Priorität bekommen darf als davor schon. Wobei auch da wieder können wir, wie sagt man so schön, mahnen, das auch vorher nicht einfach sein zu lassen, sondern das natürlich auch da das Athletiktraining wirklich durchzuziehen. Aber einfach nochmal ein verstärktes Augenmerk im Anschluss. Jetzt hast du auch erwähnt, Post- und Prämenopausal oder Perimenopausal, wie man da mit dem Krafttraining umgehen kann, weil da ist ja auch eine ziemlich gut belegt und vor allen Dingen starke Relevanz dann wirklich hat das Krafttraining.
Ja, also du hast einmal natürlich den hormonellen Faktor. Dann hast du die zweite Sache, dass du die wenigen Hormone, die vorhanden sind, natürlich halt auch gerade mit diesem, sage ich mal, Gray Zone zwischen, also wenn du zwischen ventilatorischer Schwelle 1 und dem RCP, Respiratory Compensation Point, dazwischen trainierst, hast du halt einen vermehrten Cortisolausschüttung, weil du halt den Blutzucker gleich halten möchtest und wohingegen die Trainingseffekte da nicht ganz so gut belegt sind. Deswegen wirklich dieses Zone 2, wo du einen insulinunabhängigen Glukosetransport von Blut in die Zelle tatsächlich als einen Trigger haben kannst. Und dann, wenn du auf der anderen Seite eben übers Krafttraining gehst, sind diese intensiven Kraftreize da gut belegt, dass die gut adaptiert werden. Und da ist auch federführend, ich glaube, die Stacey Stims zu sagen, die da eine Wissenschaftskommunikation wirklich guter Natur sowohl auf Instagram als auch über Buchpublikationen macht. Und da muss man eben, das ist jetzt aber auch ganz wichtig, es ist eben nicht nur die bewegte Muskelmasse, sondern tatsächlich der Aufbau einer Athletik, ja, die Integration da rein. Und dann ist natürlich die Endstufe davon, wirklich ein komplexes, hochintensives Krafttraining durchzuführen, was und pauschal unter dem Begriff jetzt Heavy Lifting oder so daherkommt, ja, oder viele von den CrossFit-Übungen beinhaltet. Aber da ist die Basis wirklich eine funktionierende, gute Athletik. Ja. Deswegen können da Frauen sehr, sehr gut profitieren von. Ja. Und andere Sache, ganz häufig ist eine zu geringe Muskelmasse natürlich eben auch ein Energiethema. Das heißt, wenn die Energie nicht da ist, ja, dann holt der Körper sich das irgendwo, und dem ist es egal, ob er da jetzt Proteine oder gerade den Muskelverstoff wechselt. Deswegen ist eine positive Energiebilanz ja eben auch was super Wichtiges, ja, um Performance zu entwickeln. Und sonst, wenn der Körper Energie supprimiert läuft, dann wird er sich halt eben auch schwer tun, weil es dann so eine Art Fight-or-Flight-Reaktion gibt, diese Energie freizusetzen. Und das kann man natürlich auch über Krafttraining schön provozieren, diese Energiefreisetzung. Ja.
Genau,
Ich hoffe,
ja,
das
vor
ist
allen Dingen.
bildlich genug und auf der anderen Seite nicht irgendwie jetzt abgetaucht in irgendwelche Studien oder sowas, weil es ja immer um Wege in die Praxis geht.
Ich denke schon, dass es auf jeden Fall bildlich genug ist. Natürlich fällt es uns jetzt bestimmt schwer, weil wir jetzt auch so drinstecken, das so, sag ich mal, so zu formulieren, dass es wirklich für alle da draußen direkt im ersten Moment verständlich ist. Aber ich glaube, wir dürfen auch festhalten, dass es definitiv ein bisschen natürlich ein nerdiges Gespräch ist. Und dass sich die eine oder andere Person da draußen bestimmt auch darüber freut. Und wir freuen uns natürlich auch über Fragen und Anmerkungen dazu im Nachgang. Weil natürlich jetzt auch wieder, wenn wir daran denken, das jetzt vergleichen mit der Person, gehen wir davon aus, ich denke da immer ganz gerne an meine Elterngeneration und sage denen dann natürlich auch gerade aus dem Longevity-Ansatz heraus, du sagst es, du hast mit dem Begriff eher deine Schwierigkeiten so ein bisschen, weil da irgendwie alles und nichts drunter fällt und das super, super schwammig formuliert
Nehmen
ist.
wir Gesundheit und Langlebigkeit, finde ich beide schön. Und glaube ich, ist plastischer in der Vorstellung und hat vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger Voodoo, weil ich bin der Meinung, dass ganz viel eben in dem Verhalten beheimatet liegt. Ja, und wenn wir das runterbrechen, glaube ich, wenn du die Generation deiner, meiner Eltern ansprichst, ich glaube, das ist einfach total spannend, wenn du sagst, ja, aerobe Energiebereitstellung ist was Cooles. Natürlich eine hohe maximale Sauerstoffnahme ist was Cooles. Dann ist ich glaube, diese berühmte Studie, wo die Handkraft quasi korreliert mit dem Altern. Witzigerweise ist ja so, dass jeder daraus macht, du musst Krafttraining machen. Aber die Frage ist, wann hast du eine hohe Handkraft, ja, wenn du da gut unterwegs bist, wenn du für dich in der Mitte bist, ja. Und dazu gehört eine gute aerobe Energiebereitstellung, dass der Körper sowohl ein sympathisches Nervensystem aktivieren kann, als auch ein parasympathisches Nervensystem aktivieren kann. Also sind wir wieder bei dem Thema Schlaf, ja, den ich aber auch nicht unbedingt über Pillen aktivieren muss, sondern zum Beispiel über das Weglassen des Biers am Abend und ein, sage ich mal, 2 Stunden vor dem Schlafengehen einen Bildschirm auszumachen und vielleicht was zu lesen und tatsächlich zur Ruhe zu kommen und den normalen Einschub des Melatonins zu haben, also ohne, dass ich das alles zuführen muss, sondern wir haben uns ja eben nur wegentwickelt, deswegen sind wir wieder bei dem Western Lifestyle. Das heißt, es ist ganz viel Verhaltensanpassung, die natürlich auch zur Konvention geworden ist, ja. Aber dann sind wir halt mitten in diesem Gesundheit- und Langlebigkeitstopic, ja. Und diese Sachen, die zahlen da drauf ein, ja. Und habe ich ein besseres Gleichgewicht, kann ich das länger machen. Habe ich bessere aerobe Sache, kann ich länger besser erholen, etc. pp. Und damit steigt natürlich die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und das finde ich dabei, und das ist jetzt ja eine rein körperliche Betrachtung, ja. Da haben wir den Geist ja noch komplett außer Acht gelassen dabei. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr coole Grundlage. Und wenn du dann dem Körper noch die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stellst, dass er das eben kann, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich schon 80% erstmal übers Verhalten und dann
Absolut.
nur die, also der Stumpf der Pyramide steht schon mal ganz sicher dann.
Genau, ja, und der Rest ist dann die Königsdisziplin, so ein bisschen, die dazukommt. Und wenn die dann auch läuft, dann ist es natürlich ein sehr in sich stabiles System, was sehr lange so stabil bleiben kann. Weil das wissen wir ja auch. Wir wissen, sobald, das ist dann auch erstmal unabhängig vom Alter, aber sobald wir längere Pausen haben, mit denen wir nicht aktiv sind, gibt es natürlich Prozesse im Körper, die dafür sorgen, dass sich eine Leistungskapazität verringert. Mit
Und
zunehmendem
jetzt
Alter geht das umso
ja,
schneller.
in diesem Mal was lustig mit diesen langen Pausen, ja. Und jeder denkt jetzt 4 Wochen oder so. Ja, 2 Stunden sitzen sind schon gut und dann sollte schon tatsächlich mal signifikant sich irgendwie was bewegen. Also mal vom ersten in den vierten Stock hochrennen oder so. Weil das mag der Körper tatsächlich nicht, ja, diese langen statischen Ruhephasen, ja. Und das braucht gar keine lange Belastung sein, aber, oder die 10 Liegestütz oder 20 Kniebeugen oder you name it. Aber das ist tatsächlich spannend, dass bereits das nicht gut ist. Also das heißt, sich nur lieber 2-mal am Tag bewegen, also zur Arbeit hin und zur Arbeit zurück oder in der Mittagspause gemeinsam joggen gehen oder ähnliche Dinge sind tatsächlich echte funktionierende Faktoren oder die tägliche Sportstunde. Hier wäre was an unsere liebe Politik oder allgemein, also dass man auf diese, das, ich glaube, die WHO empfiehlt tatsächlich 6,5 Stunden Bewegung pro Woche. Ist kn die knappe Stunde pro Tag. Und das ist anspruchsvoll. Also wenn ich jetzt gucken müsste, schaffe ich es über einen Wochenverlauf, wirklich jede Woche täglich 60 Minuten in meiner Zone 2 zu verbringen, da muss ich schon gut suchen, dass ich das schaffe oder beziehungsweise ich habe es die letzten Jahre definitiv nicht geschafft, weil ich dann gerne, wenn ich auch mal unterwegs war, dann schnell das Mountainbike genommen habe und irgendwo einen Berg aufgefahren habe und definitiv eben nicht da war. So, jetzt bewegen wir uns aber gerade weg vom Krafttraining, waren gerade bei der Gesundheit. Danke, dass, also sorry, Jan, dass ich dich
Das
da.
war, das war aber sehr gut, weil es ein sehr guter Übertrag ist. Und gerade der
Ja.
Übertrag zum Thema Energie hat mir nochmal sehr gut gefallen oder ist auch nochmal ein sehr guter Übertrag insgesamt, weil diese regelmäßige Aktivität im Alltag oder auch das regelmäßige Krafttraining eben dafür sorgt, dass wir einen normalen Energieverbrauch auch bei unseren Ausdauersportaktivitäten haben können und nicht einen Shift des Energieverbrauchs, dass wir auch nachhaltig immer mehr verlernen, wirklich viel Energie in kurzer Zeit zu verbrennen und dann auch die Kohlenhydrate so, wie sie ins System kommen, direkt umsetzen können, weil das ja auch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, weil über Jahre lang den Alltag zu haben, 10 Stunden sitzen am Stück, abends 1 Stunde Sport und sehr hohe Mengen Kohlenhydrate, die beim Sport konsumiert werden, weil es immer eine relativ intensive Einheit ist, ist natürlich relativ endlich.
Genau, also vollkommen richtig. Und auf der anderen Seite ist, also wenn du es schaffst, jeden Abend eine Stunde Sport zu machen, ist natürlich sensationell, gell?
Klar.
Nur, das ist spannend, da eben zu überlegen, ey, welchen, und das merkt man, glaube ich, erst dann, wenn man mal zum Beispiel vom Stresslevel drüber war, dass dieses, sag ich mal, tatsächlich so eine unverbürgbare, also so ein To-Grundlage ist mir eigentlich egal, wie es heißt. Ich mache mir darüber gar nicht so viel Gedanken. Ich versuche das gut also einzudefinieren, aber das nicht zu benennen. Oder es gibt hunderte Begriffe inzwischen dafür. Aber eine aerobe Energiebereitstellung ist wahrscheinlich das Sinnvolle. Ja, doch, ich glaube, da sind wir gut unterwegs, wenn wir es so benennen. Und diesen Bereich sicher zu treffen für eine relevant lange Zeit, ist das. Und das ist eben doch in den allermeisten Fällen nicht Joggen, sondern Wandern. Es ist, wo es sehr, sehr gut geht, ist mit flachem Radfahren, diese Leistung zu kontrollieren. Rollentrainer sind Gold dafür. Schwimmen funktioniert auch tatsächlich verhältnismäßig gut, wenn ich in der Lage bin, das technisch wirklich einen Dauerschwimmen zu haben. Dann kann ich das sehr gut sicherstellen und komme impactfrei eben genau dazu. Und das führt auch dazu, dass der Körper in Stress, dass man besser schläft, dass man genau diese Sachen eben dabei hat, wenn man keine Stresshormone ausschüttet.
Ja, ich glaube, wir dürfen definitiv ganz groß festhalten. Das fällt mir jetzt auch im Laufe der Folge immer wieder ein und auf dieses Thema Selbstpflege des eigenen Körpers, damit wir unseren Alltag und auch da gehört der Sport und der Ausdauersport dazu, wirklich gut bewältigen können und uns dabei einfach gut und wohl fühlen, weil das auch zum ganzen mentalen Komponente, dieses Thema Wohlfühlen, gut zu sich selbst sein, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, die dann natürlich auch umso besser funktioniert.
Wollen wir uns einmal selbst disziplinieren und versuchen, nochmal Ordnung ins Krafttraining reinzubringen? Weil ich
Ja.
glaube, das ist so. Also ich glaube, die Grundlage, wenn wir, also du kontrollierst mich jetzt. Die Grundlage ist eine funktionierende, funktionelle Athletik, deren Basis der menschliche aufrechte Gang ist, wo wir jetzt schauen können, ob es Functional Pattern, PNF oder Kick-Ass Athletics, alle Sachen zielen auf das Gleiche und das Ziel ist eine komplexe Bewegung zu schulen und dabei die Muskelketten, die dazu in unserem Körper angelegt sind, auch tatsächlich dafür zu nutzen. Ihr werdet das dann sehen, dass Dinge, die euch vielleicht selbst so, sogar an eurem eigenen Körper stören mögen. Bei mir ist es, ich merke das, wenn ich viel sitze, dass zum Beispiel meine Sprunggelenke eher zu einer Pronationsbewegung neigen, dass ich, wenn ich das nicht mache, dass zum Beispiel auch meine Knie eher mein Fußballer-O-Bein vielleicht rauskommen lassen. Also das heißt, hier sind immer Tendenzen, die dann da sind, oder dass der Unterbauch ein bisschen schwächer ist und dass ich eher da in so ein Muster falle, der Hüftbeuger häufig dann sich verkürzt, ja. Und da kann ich dann beispielsweise, oder das Kinn eben nach vorne springt in so ein Smartphone Geier, Hals, wie auch immer, Position so. Oder ich das merke zwischen den Schulterblättern, dass mir da die Power fehlt, ja, um mich wirklich aufrecht lange Zeit dabei zu halten. So, der ganzen Sache kann ich tatsächlich sehr, sehr gut entgegenwirken, indem ich ein funktionell angepasstes Training mache und dass ich eben schaue, dass ich diese Kettenintegration, Stichwort ist hier vielleicht Thomas Myers, der im Prinzip diese Ketten so beschrieben hat, auch nicht der allererste, aber der ist im Prinzip als in die Physiotherapie da so mit eingebracht. Und das ja im Prinzip genauso zu setzen, ja. Und ich glaube auch spannend ist, dass man ja, führt jetzt zu weit, lass mal weg. Ich glaube, ich wollte gerade noch das Thema Emotionen mit aufmachen. Bringt aber nichts. Wir sind gerade bei Krafttraining, also wirklich diese funktionelle Athletik dabei aufzubauen. Das auch die Basis dann für ein größeres, umfangreiches Krafttraining der Fall wäre, wo ich dann beispielsweise über eine Beinpresse oder über ein Wadenkrafttraining oder über Bizeps-Curls oder was auch immer wirklich auch meine Extremitäten stärken kann. Aber eigentlich ist dafür die Grundlage, dass ich das andere kann. Moderne Kraftmaschinen, die zum Beispiel eingelenkige Muskeln Ketten, da sind natürlich da irgendwie ein Shortcut, ja, weil das irgendwie, da tun wir so, als ob wir keinen Rumpf hätten, ja. Da trainieren wir eben schön Arme und Beine. Die extreme Folge davon ist, dass ihr, wenn ihr so jemanden nehmt, der halt zwar sehr gut muskelbepackt ist da und der soll aber am Ende mal im Barren turnen, wird das irgendwie super schwierig, ja. Weil dann eben auch sowas wie eine Rumpfspannung da nicht da ist. Und ich glaube, da kann man auch ganz klar sagen, also menschliche Gang ist eine Sache oder eben auch einfache Turnübungen, wie eine Rolle vorwärts, ein Handstand, eine Rolle rückwärts, ein Stütz im Barren, also all diese Dinge, eine C-Position am Boden, sind alles noch keine wirklich dynamischen Elemente, aber die da wirklich zu einer Körperbeherrschung und zu einer Stabilisierung da drin arbeiten dürfen. Mir ist vielleicht auch wichtig, weil viele zum Beispiel über den Yoga kommen. Yoga ist kein Krafttraining. Yoga ist eine passive Dehnung in allermeisten Fällen oder ein statisches Halten für eine einzelne Sache, aber ganz häufig eben zu wenig intensiver Reiz, um da auch diesen, sage ich mal, einen anteilig, einen One-Repetition, Maximum 50% der Energie von davon zu erzeugen, um Kraftreiz zu sein. Genau, das ist absolut Fundament. Da beginnt irgendwie für
Ganz
mich zumindest geistig
unten in
jedes
der
Krafttraining,
Pyramide.
ja. Genau, das ist Basic Need eigentlich von allen. Kann man, glaube ich, genau so sagen. Und auch Grundlage von Gesundheit. So, darauf aufsetzend kann man natürlich sagen, hey, ich bin jetzt eher in der Leichtathletik, ich bin eher im Sprint unterwegs und dann muss man sportartspezifisch, glaube ich, schauen, welche Arbeitsmuskulatur man haben will, wie viel man davon braucht, dass man da gut unterwegs ist. Und das anzusteuern, ist, glaube ich, cool. Dann gibt es als nächstes die Mischformen, glaube ich, davon, dass wir sagen, wir haben vorhin vom Athletikzirkel gesprochen. Ja? Das heißt, ich kombiniere einen Kraftreiz, weil ich anteilig sehr hohe Lasten bewege für eine kurze Zeit, habe aber einen sehr hohen Impact auf dem Herz-Kreislauf-System. Das kann ein sehr, sehr cooles Wintertraining sein, was auch ein hochintensives Training, ob es jetzt V2, HIIT, Tabata oder wie auch immer genannt wird, ist dabei relativ egal. Aber ich habe einen Kraftreiz definitiv kombiniert mit einem Ausdauerreiz. Das ist auf jeden Fall cool und glaube ich gut einsetzbar, wenn man so ein Overall-Fitness-Level nach oben bringen will. Es ist wenig spezifisch, glaube ich. Was mir dabei am Herzen liegt, ist, dass obwohl unter Ermüdung Bewegungen durchgeführt werden, dass auch diese Bewegungen mit guter Qualität durchgeführt werden. Mir fällt das beispielsweise auf, wenn ich HYROX sehe und da zum Beispiel die Wallballs gemacht werden und reihenweise die Knie nach innen kippen, wenn die Leute in die tiefe Hocke gehen, um den Ball wieder nach oben zu beschleunigen, weil die Schuhe unten weich sind. Ja, und dann sehe ich dann doch schon mal immer wieder den gequetschten Meniskus. Und das finde ich tatsächlich eine wichtige Sache, gerade wenn man das macht. Man macht das ja meistens als Vehikel für eine andere Sportart. Klar, dann gibt es das ästhetische Pumpen für das Sixpack und den dicken Bizeps auch oder den dicken Popo. Das ist auch da, wenn man hat auch eine Berechtigung, wenn jemand sagt, ich möchte das haben. Das genau das zu machen. Und dann gibt es halt so, sag ich mal, sophisticated Krafttrainingsformen von einer KI-Beinpresse, die dich führt, finde ich mega spannend, bis hin zu einem, das, was wir immer wieder gemacht haben, Blood Flow Restriction Training, wo wir auch eine Kardiolast vorne weggegeben haben und haben versucht, wirklich bewusste Stoffwechselzustände, also wo man den venösen Rückfluss aus der Extremität einfach ein bisschen bremst. Das ist unangenehm, aber auch sehr wirksam, vor allen Dingen hormonaktiv.
Da ist die Evidenz ja super gut dafür.
Ja, es wird auch in anderen Ländern, also in Japan wird das ganz extrem eingesetzt, auch vor allen Dingen bei Senioren, wenn du halt nicht die Lasten bewegen willst, also wenn dann unter Umständen zum Beispiel eine Restriktion wegen Knorpelschäden oder sowas vorliegt, das ist eine ganz hervorragende Sache, bis hin zu so Systemen, die extrem viel. Ich weiß nicht, ob du schon mal von so, hast du so ein Vespa mal gesehen? Das ist so ein, also ein Handkurbelergometer. Du kannst an den Füßen belasten und gleichzeitig kann das arme Beine sperren und kann den Oberkörper, kann den ganzen Rumpf kühlen. Ist so ein Silicon Valley-Gerät, soweit ich das mal verstanden hatte. Aber da kannst du natürlich in kurzer Zeit extrem viel Energie ins Außen bringen und gleichzeitig wird der Körperkern gekühlt. Ist natürlich eine Hightech-Maschine, aber wahrscheinlich so die Krone dessen, was du dann halt irgendwie an Hormonen freisetzen kannst oder auch an Energie pro Zeiteinheit rausbringst, wenn Beine und Arme Vollgas geben.
Richtig, ja, genau, aber also ich kann mich dem nur voll anschließen. Kein Korrekturwunsch, was du gerade gesagt hast. Auch wenn wir gerade dieses Pyramidendenken ist, glaube ich, ganz cool, alle da draußen jetzt auch das so mitzunehmen. Und dann auch wirklich aber die Info noch zum Abschluss, dass ein Krafttraining mit möglichst viel Gewicht an der langen Hantel nicht notwendig ist.
Oder erst die zweite Zündstufe. Also die erste
Genau.
Zündstufe ist halt der Athlet. Und vielleicht bleiben wir da im Bild unserer Toolbox oder unseres Werkzeugkoffers von Kick-Ass. Das heißt, wenn ich halt nur einen Hammer habe, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und wenn ich aber diese Werkzeuge auspräge, im Sinne von, dass ich beispielsweise auch nur mit einem Gummiloop und einer Blackroll für mich zu Hause ein amtliches Krafttraining durchführen kann, weil ich genug Übungen habe, die mir es ermöglichen, meine rückwärtige Kette anzusteuern und damit zu arbeiten, dann komme ich damit schon sehr, sehr weit. Und das führt natürlich zu der Sache, die alle anderen Sachen austrumpft, ist nämlich Kontinuität, das regelmäßig zu tun. Ja? Und nicht irgendwie zu sagen, ich brauche das, was ich gerade aufgeführt habe, irgendwelche wilden Geräte, ja, um etwas zu tun. Eigentlich brauchen wir verdammt, verdammt wenig, ja. Wenn man sagt, im Zweifelsfall tut es im Hotel ein Handtuch auf dem Boden, eine Blackroll und ein Gummiloop oder selbst wenn das nicht vorhanden ist, gibt es noch eine ganze Menge Optionen, coole Sachen zu machen. Und das ist eigentlich die frohe Kunde daran, ja, dass es wieder auch mehr auf die Toolbox ankommt, also was man an Breite an Sachen für sich zur Verfügung hat, um die dann einzusetzen, um die Basis zu stärken und daraus und dann kommt es wieder, ja, bilde dich aus, hab dann auch vielleicht zwei, drei Tools in der Hand, wenn du losläufst das erste Mal wieder. Und dann hast du die Checkboxen, mit denen du losmarschieren kannst und klar, dann kann man, ja, also nach oben gibt es da wie immer keine Limits und kann wirklich coole Sachen machen.
Richtig. Gut, ich glaube, dann haben wir aber auf jeden Fall eine sehr runde Zusammenfassung zu dem Thema. Mit Sicherheit kann man da noch 10 andere Folgen zu aufnehmen, dann noch ganz spezifisch auch in Fallbeispiele natürlich reingehen. Aber um definitiv auch für heute den Rahmen natürlich nicht zu sprengen, ist das, denke ich, ein sehr gutes Intro in diese Richtung. Und wir können ja uns auch mal überlegen für die Zukunft, ob wir nicht das ein oder andere Fallbeispiel nochmal mit reinnehmen und dann auch sagen, was damit alles möglich sein kann.
Ja. Deshalb
Um,
bin ich gerade.
und dann schauen wir uns da auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen und Monaten mal an. Jetzt gerade, ich habe da auf jeden Fall das ein oder andere Fallbeispiel schon im Kopf von Personen, die wir betreuen, die auch bei uns in den Educations waren. Und auch da, das Feedback ist natürlich super positiv dann im Anschluss, wenn die Menschen auch merken, hey, nach einer gewissen Zeit und einer Verhaltensanpassung, wie du es eben schon gesagt hast, es fängt an zu ziehen und es fängt an zu funktionieren, dass die gewünschten Sportarten noch viel mehr Spaß machen.
Ja, also 100%. Und ich glaube, dass das auch wirklich wie, also wie so dieses, wenn auf einmal so ein Raum geöffnet ist, dass man wirklich da hinterherlaufen kann. Mir ist gerade, das ist natürlich auch ein Ding, was wir schon häufig bewegt haben. Aber ich glaube, was auch noch dazu gehört, was ich nicht gesagt habe, dass immer die Qualität vor der Quantität dabei stehen darf. Ja, also ja, mag jetzt fürs Phrasenschwein sein. Aber das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, das auch selber nochmal zu checken. Zu sagen, hey, ich filme mich selber dabei und schaue es mir hinterher an. Der Spiegel ist manchmal ein guter Ratgeber, manchmal kein guter Ratgeber. Ein Trainer nebendran ist tatsächlich auch hier und da eine Sache, die ich mir zum Beispiel sehr gerne gönne. Und ja, also das sind, glaube ich, die ja wirklich coolen Sachen.
Dann kann uns beiden jetzt eigentlich nur noch übrig bleiben, allen Menschen da draußen
ein schönes Wochenende zu wünschen.
Richtig, ein schönes Wochenende zu wünschen.
Ja.
Hoffentlich mit ganz viel Sonne. Und natürlich auch wieder, lasst uns gerne ein Feedback da. Gerne auch Fragen, die noch offen geblieben sind. Wünsche für die nächsten Folgen. Ihr merkt ja jetzt schon, dass wir uns das auch anschauen und wir gerade nach den ganzen Feedbacks, die zuletzt gekommen sind, einige Themen schon mit aufgenommen haben und wir uns da sehr über euer Feedback auch freuen und es dann sehr spannend ist, dann auch aus der Hörerschaft wirklich zu erfahren, was gerade ja, eure Wünsche sind.
Jan, ich danke dir für die Vorbereitung von diesem Podcast und danke
Gerne.
für euer Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön. Ciao.